Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt auch für die Zeit, die wir zusammen als Gemeinde in deinem Wort verbringen dürfen. Herr, und wir bitten dich um Gnade. Herr, erleuchte unser Verstand, dass wir deine Worte recht verstehen und dass wir sie auch recht anwenden können in unserem Leben, um deinem Namen alle Ehre zu geben. Amen. Wir werden heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen, welches jeden von uns betrifft, wirklich jeden. Unabhängig davon, ob du verheiratet bist, ob du alleinstehend bist, ob du ein Kind bist, ob du ein Erwachsener bist, ob du jung oder alt bist. Dieses Thema betrifft nicht einfach nur jeden von uns, sondern es nimmt Einfluss auf unser ganzes Leben. Und deswegen werden wir heute auch nur diesen vierten Vers im Kapitel 13 betrachten. Und das Thema habe ich genannt, gerade im Zusammenhang des ganzen Briefes: Das Evangelium schafft eine gesunde Ehe und befreit von Begierde. Das Evangelium schafft eine gesunde Ehe und befreit von Begierde. Und wir werden uns in diesem Vers zwei Dinge anschauen, die zwei Aufforderungen, die hier auch aus dem Text hervorkommen. Wir brauchen sie gar nicht umdeuten, sondern gleich so nennen, wie der Schreiber sie hier nennt. Erstens, halte die Ehe in Ehren. Und zweitens, halte die Sexualität rein. Wir leben in einer Zeit, wo die Welt mehr und mehr in einem falschen Verständnis, was die Ehe und die Sexualität betrifft, zunimmt. Dieses Jahr, am 24. September, findet die Bundestagswahl statt. Es wird ein neuer oder auch der alte Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin gewählt werden. Alle Parteien befinden sich zurzeit im Wahlkampfmodus. Die Überschrift über den Wahlkampf der SPD lautet Ehe für alle. Damit meint sie eben Ehe nicht nur für Mann und Frau, sondern Ehe auch für Mann und Mann zum Beispiel oder Ehe auch für Frau und Frau. Und mit diesem Slogan meinen sie, dass die Ehe sowohl zwischen Mann und Frau als auch auf gleichgeschlechtlicher Basis die gleichen Rechte haben muss. Die FDP, ich nenne einfach die Parteien, die vertreten sind in den meisten Landtagen, die FDP vertritt diese Ansicht genauso wie die SPD in Bezug auf die Ehe und sagt, nur die Ungleichbehandlung ist pervers. Das heißt, wenn ihr einen Mann oder eine Ehe zwischen einem Mann und einem zweiten Mann ungleich behandelt wie die Ehe zwischen Mann und Frau, das ist pervers. Die Grünen versuchen schon seit Jahren, die Ehe für alle durch das Bundesverfassungsgericht zu erzwingen. Und gerade jetzt in diesem Augenblick liegen dem Bundestag drei Gesetzesentwürfe in Bezug auf die Ehe vor. Sie sind schon fertig verfasst. Sie müssen nur noch unterschrieben und genehmigt werden. Die Linken sehen das biblische Verständnis von der Ehe als nicht mehr zeitgemäß. Die einzige Partei, die sich noch dagegen ausspricht, ist die CDU und die CSU. Doch die Frage ist, wie lange sie diesem Druck von allen Seiten und sogar auch von Ausland standhalten kann. Die SPD und alle anderen Parteien fordern die CDU immer wieder auf, endlich doch über ihren eigenen Schatten zu springen. Vor 2 Wochen fand die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Gewonnen hat die CDU, die eigentlich christlich-demokratische Union, mit dem Spitzenkandidaten Daniel Günther. Daniel Günther ist ein Katholik und er will nun auch seine Bundespartei, das heißt die CDU, von der Homo-Ehe überzeugen. Wörtlich sagt er, es wäre gut, wenn wir die vollständige rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften inklusive Adoptionsrecht in der kommenden Legislaturperiode erreichen würden. Also schon die Menschen aus den eigenen Reihen der CDU und der CSU fangen an, diesem Druck Ehe für alle nicht mehr standhalten zu können. Die Gesellschaft heute verändert sich radikal und sehr schnell in Bezug auf die Ehe und die Standards, die Gott festgelegt hat für die Sexualität. Der oberste Mann von der evangelischen Kirche Deutschlands, er sagt, für mich ergibt sich aus zentralen biblischen Geboten der Impuls zu einer Öffnung der Kirche gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Er sagt, ich sehe das in der Schrift, nämlich das Gebot der Liebe, fordert uns dazu auf, die Homo-Ehe oder der Homo-Ehe zu gewähren. Jesus hat ja gesagt, wir sollen einander lieben. Und wir sollen die Menschen so behandeln, wie wir behandelt werden möchten. Und für mich, sagt er, wiegen diese Gebote viel schwerer als die paar Einzelne, die sich gegen Homosexualität aussprechen. In Berlin gibt es eine Martin-Luther-Kirche. Dort versammelt sich eine evangelische Gemeinde. Der Pfarrer dieser Gemeinde ist schwul und lebt mit einem anderen Mann, der ebenfalls Pfarrer ist, zusammen. In unserem Text heißt es, der Schreiber sagt, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Gott hat seinen Maßstab von der Ehe, seit er sie eingesetzt hat, zu keiner Zeit, in keinem Land, in keiner Kultur verändert oder minimiert. Im Hebräerbrief befinden wir uns fast am Ende des Wortes Gottes. Und so wie am Anfang, so auch am Ende sagt Gott, dass die Ehe in Ehren gehalten werden soll. Ich möchte kurz in diesem Vers tauchen 4 Begrifflichkeiten auf, definieren. Also Ehe, Ehren, Ehebett und unbefleckt. Ehe, ganz allgemein definiert, kann man sagen, ist eine vollkommene Hingabe zwischen Mann und Frau zueinander, auf Basis welcher eine Familie entsteht. Das ist die biblische Deutung von Ehe. Also eine Ehe ist eine vollkommene Hingabe zwischen Mann und Frau zueinander, auf Basis welcher eine Familie entsteht. Und der Schreiber sagt hier, wir sollen diese Ehe in Ehren halten. Etwas in Ehren zu halten heißt, kann man nur, wenn es sehr kostbar ist. Wir gehen mit Dingen oder mit Sachen in der Welt, die für uns einen unschätzbaren Wert haben, sehr, sehr vorsichtig um, sehr kostbar, wie mit einem Schatz. Wir hüten es, wir pflegen es, wir verlieren es nicht. Das heißt, in Ehren gehalten. Ehebett ist ein verhüllter Begriff für Sexualität zwischen Ehemann und Ehefrau. Und unbefleckt, das ist eigentlich ein bekannter Begriff, heißt frei von Tadel oder rein und auch unangreifbar. Mit anderen Worten fordert der Heilige Geist in diesem Vers die Empfänger, aber auch uns heute auf, dass alle die Ehe als etwas von unschätzbarem Wert und die damit verbundene Sexualität reinhalten müssen. Und beachte, der biblische Maßstab richtet sich an alle. Man kann nicht sagen, ja, das ist eine andere Kultur, die haben halt vier Frauen. Nein, alle. Es ist ein absolutes Wort. Es soll für alle gelten. Das ist der Maßstab Gottes. Und so sagt der Schreiber, halte die Ehe in Ehren. Die Eheschließung wird an und für sich in allen Kulturen sehr hoch geschätzt. Es ist etwas Besonderes. Es ist kein natürlicher Tag. Es ist ein Tag, der auf Bildern und auf Videos festgehalten wird. Dass man sich später an dieses schöne Ereignis, an die schöne Zeremonie erinnern kann. An diesem besonderen Tag zieht man sich sehr schick an, ungewöhnlich. Man ladet Gäste ein, meistens die Familienangehörige. Man organisiert alles für das leibliche Wohl. Es wird eine ganz besondere Zeremonie gehalten, an welcher sich das Brautpaar durch ein Versprechen vereinen und von allen in der Gesellschaft als eine neue Familie anerkannt werden. Dieser Tag soll sehr tief ins Herz eindringen, als ein Tag der Freude und des Glücks. Und obwohl sehr viele Menschen nicht an Gott glauben, heiraten sie dennoch zumeist in dieser besonderen Atmosphäre. Der Grund ist, weil Gott das Verständnis von Ehe mit der Erschaffung des Menschen in seinen Verstand hineingelegt hat, als etwas ganz Besonderes. Leider ist dieses wunderschöne Bild der Ehe durch den Sündenfall zerstört worden. Das Wesen des Menschen hat sich radikal verändert in das Negative. Der Mensch fing an, egoistisch zu sein. Anstatt dass er sich jemandem hingibt, was die biblische Bedeutung der Ehe betrifft, man gibt sich jemanden hin. Aber anstatt dass er das tut, denkt er, dass in der Ehe sich alles um ihn herumdrehen muss. Und dass der andere schuldig ist, ihm etwas zu geben. Der Egoismus treibt nun den Menschen daran an, dass er Befriedigungen bekommt in allen Bereichen des Lebens, auch im Bereich der Sexualität. Gott schuf die Sexualität, damit der Mensch seinem Ehepartner dienen kann. Der Mensch missbraucht diese aber darin, dass er diese nur für sich, für seine eigene Befriedigung in Anspruch nehmen möchte. Heute wird die Ehe meistens nicht mehr geehrt. 60% aller Paare heiratsfähigen Alters leben zusammen, ohne einen Ehebund eingegangen zu sein. Und die meisten, die verheiratet sind, haben geheiratet, um einen Dienst in Anspruch zu nehmen, nicht selbst zu dienen. Gott sagt hier, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Und wie kannst du die Ehe ehren? Als Christ hast du in der Schrift die Antwort darauf. Ehre das Modell der Ehe, wie Gott es geplant und geschaffen hat. Du Gott ist der Schöpfer, der die Ehe geschaffen hat. Er bestimmte das Wesen und den Zweck der Ehe. Folglich hat niemand und nichts das Recht, die Ehe zu etwas anderem zu gebrauchen oder zu benutzen, was dem Wesen und dem Zweck der Ehe widerspricht. Du ehrst die Ehe, indem du nur einen an Christus Gläubigen heiratest. Die Schrift sagt es wiederholt. Nur im Herrn muss die Ehe geschlossen werden. Nur eine gläubige Familie kann die von Gott für die Ehe bestimmte Bestimmung erfüllen. Deswegen ehre die Ehe, dass du Ausschau hältst nach einem Menschen, der an Gott glaubt, wenn du heiraten möchtest. Ehre die Ehe, indem du die Ehe zwischen Mann und Frau als die einzige Option, die von Gott gegeben ist, betrachtest. Laufe nicht mit der Zeit. Sprich dich offen gegen die gleichgeschlechtliche Ehe aus, wenn du gefragt wirst oder wenn es darum geht, für die Wahrheit einzutreten. Ehre die Ehe, indem du die Ehe, wenn du verheiratet bist, als eine Hingabe deiner Person, deinem Ehepartner gegenüber betrachtest, nicht umgekehrt. Vielleicht hast du geheiratet mit dem Ziel, dass du ein erfüllteres Leben haben wirst. Wenn das dein Motiv war, oder irgendein Motiv, welches in diese Richtung geht, dann wirst du nichts anderes als Eheprobleme haben. Die Ehe ist nicht für dich selbst geschaffen. Sie ist für deinen Ehepartner geschaffen. Und genauso auch umgekehrt. Ehre die Ehe, indem du die Rolle als Mann oder als Frau in deiner Ehe einnimmst. Die Rolle, die Gott dir gegeben hat. Wenn deine Frau die geistliche Leiterin in deiner Familie ist, wenn deine Frau diejenige ist, die zu Hause die antreibende Kraft ist, wenn es um geistliche Fragen geht, aber auch um verantwortungsbewusste Fragen, dann ehrst du als Mann die Ehe nicht. Du zerstörst das Bild der Ehe. Die Schrift sagt es ganz deutlich, dass der Mann Christus unterstellt ist. Christus ist sein Haupt, aber er ist das Haupt der Frau. Und die Frau ist dem Mann unterstellt und unterstützt und ergänzt ihn in seiner Aufgabe. Unterstellt in der Rolle, nicht in Bezug auf die Stellung vor Gott. Vor Gott sind wir alle gleich. Ehre die Ehe, indem du bei Schwierigkeiten und Problemen nicht sofort immer an Scheidung denkst. Ehre die Ehe, indem du deinem Ehepartner ständige Loyalität und Ehre erweist. So wie Adam es gemacht hat. Endlich, da ist Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Du sollst Männin heißen. In diesem Eheversprechen, das ist ein Eheversprechen, welches Adam seiner Frau gegeben hat, drückt er seiner Frau gegenüber vollkommene Loyalität und Ehre aus. Mit anderen Worten sagt er, ich werde dich ehren. Ich werde dir gegenüber immer loyal sein. Diesen Satz treffen wir auch an anderer Stelle. Zum Beispiel als David nach Hebron, der noch nicht als König gesalbt war, nach Hebron eingegangen ist, um kurz bevor er als König gesalbt worden ist in Hebron, was sagten die Männer und Frauen von Hebron? Du bist Fleisch von unserem Fleisch und Gebein von unserem Gebein. Damit drückten sie dem David gegenüber völlige Loyalität aus. Und deswegen haben sie ihn als König gekrönt und er war sich sicher, sie stehen an seiner Seite. Genauso war es auch mit Jakob, der von seinem Bruder geflohen ist. Als er zu Laban angekommen ist, was hat Laban zu ihm gesagt? Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Damit drückte er ihm gegenüber auch völlige Loyalität aus, nämlich dass Jakob in seinem Haus eine Obhut hat. Und so sehen wir, dass dieses Eheversprechen von Adam viel tiefsinniger war, als wir es uns manchmal vorstellen können. Ehre die Ehe, und das ist der Übergang auf den zweiten Punkt, indem du außerhalb der Ehe keine sexuelle Beziehung führst. Halte die Sexualität rein. Der Schreiber sagt es hier, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Das Ehebett unbefleckt. Sexualität gehört nur in die Ehe. Als Gott Mann und Frau geschaffen hat, als er die Ehe und damit die Familie geschaffen hat, als Adam seiner Frau das Eheversprechen gab, was hat Gott gesagt? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieser Satz zeigt deutlich auf, dass Gott zu allerletzt, nachdem er schon den Menschen geschaffen hat, nachdem sie schon geheiratet haben, sie haben sich das Eheversprechen gegeben, nachdem schon eine Familie entstanden ist, die erste Familie auf der ganzen Welt, schenkt Gott als ein Bild der Treue, als ein Bild völliger Harmonie. Adam und Eva, die Sexualität. Mit der Sexualität drückt der Mensch, der Ehemann und die Ehefrau, dass zwischen ihnen eine Einheit besteht. Die Sexualität ist der Höhepunkt des Ausdrucks der Einheit zwischen Mann und Frau. Es ist die höchste Form, bei welcher die Treue zwischen Mann und Frau zueinander ausgedrückt wird. Und das musst du beachten. Gott schuf die Sexualität nur im Kontext der Ehe, nicht außerhalb von der Ehe. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen über die Sünde der Masturbation, über die Sünde der Selbstbefriedigung. Und dieser Mann, er denkt, dass er ein Christ ist und er glaubt, dass man sich selbst befriedigen kann. Und sein Argument ist, dass in der Schrift uns ja nirgendwo verboten wird, sich nicht selbst zu befriedigen. Oder verboten wird, sich selbst zu befriedigen. Es wird nicht verboten. Auch wenn die Bibel dies nicht buchstäblich untersagt, geht das Verbot der Selbstbefriedigung aus dem biblischen Eheverständnis aus. Es ist genauso in diesem Satz verborgen. Halte die Ehe in Ehren. Das ist nicht nur an Verheiratete gerichtet. Es ist genauso an dich gerichtet, der du noch nicht verheiratet bist. Halte die Ehe in Ehren. Und deswegen verstehe, dass Sexualität nur ein Teil der Ehe ist. Nicht etwas, was außerhalb der Ehe ist. Gott hat die Sexualität nicht dazu geschaffen, dass man sich selbst befriedigen kann. Er hat es geschaffen für den Ehepartner, damit du deine Einheit als Mann oder als Frau deinem Ehepartner gegenüber ausdrücken kannst. Wenn du aber das für dich selbst verwendest, dann zeigst du, dass du selbstsüchtig bist. Du zeigst, dass du in unkontrollierter Begierde verstrickt bist. Und gerade damit befleckst du das Ehebett und Gott wird dich dafür richten. Aber genauso ist es auch an Eheleute gerichtet. Das Ehebett soll auch bei den Verheirateten unbefleckt sein. Wenn du in einer Ehegemeinschaft dich befindest, dann beachte auch in der Ehe, ohne Unzucht getrieben zu haben außerhalb der Ehe, auch in der Ehe kann das Ehebett, die Sexualität, befleckt werden. Dann, wenn du dies ausübst aus einem falschen Motiv, dann, wenn du als Verheirateter die Sexualität ausübst, damit es dir selbst gut geht, damit du befriedigt wirst, damit du das bekommst, was du willst. Wir lesen im Vers 4, sagt der Schreiber, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Mit diesen zwei Wörtern, Unzüchtige und Ehebrecher, sind alle möglichen sexuellen Sünden abgedeckt, sowohl in der Ehe als auch außerhalb der Ehe. Und was hier interessant ist oder was vielleicht für uns Fragen aufwerfen mag, warum wird hier Gott als Richter besonders in der Sünde bezüglich der Ehe und dem falschen Umgang mit der Sexualität betont? Wird Gott nicht jede Sünde richten? Ja, Gott wird jede Sünde richten. Das stimmt. Aber nicht bei jeder Sünde wird es besonders unterstrichen, dass Gott dich dafür richten wird, wenn du damit falschen Umgang hast. Und dafür gibt es Gründe. Und wir möchten zwei Bibelstellen anschauen, wo diese Gründe deutlich aufgezeigt werden, warum die Schrift besonders die Sünde der Sexualität betont, dass Gott dich richten wird, wenn du damit falsch umgehst. In Sprüche Kapitel 7, Abvers 6. In Sprüche Kapitel 7, Abvers 6. Das ist die Seite 725. Salomo beschreibt hier ein Ereignis, als er am Fenster stand und nach draußen blickte. Und er beschreibt dieses Ereignis für seinen Sohn. Er sagt, denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute und die Unverständigen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht. Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus. In der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Einbruch der Nacht, als es dunkelte, siehe, da lief ihm eine Frau entgegen, in Hurenkleidung und mit arglistigem Herzen. Sie ist unbändig und zügellos. Ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. Da ergriff sie ihn und küsste ihn. Und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm, ich war Friedensopfer schuldig. Heute habe ich meine Gelübde bezahlt. Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen. um eifrig dein Angesicht zu suchen. Und ich fand dich auch. Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, mit bunten Decken aus Ägypten, aus ägyptischem Garm. Ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe und Aloe und Zimt. Entschuldigung. Komm, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen, uns an Liebkosungen erfreuen. Denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf weiter Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, sodass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht, und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Eine Parallelstelle in Römer Kapitel 1, ab Vers 21. Römer Kapitel 1, ab Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Da haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch in Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Der falsche Umgang mit der Ehe und der Sexualität zieht eine so große und schreckliche Spirale hinter sich. Gerade der Römerbrief, die Stelle, die wir gerade gelesen haben, zeigt auf, es ist nicht einfach nur ein Aufzählen von schlechten Taten, die der Mensch verübt. Es ist eine Spirale, die damit anfängt, dass der Mensch eine schlechte oder eine falsche Beziehung zu seinem Schöpfer führt. Das ist die erste Stufe dieser Spirale. Er fängt an, obwohl er Gott erkannt hat, nicht zu ehren. Er hält Gott nicht in seinem Verstand. Er lebt nicht Tag ein, Tag aus, um Gott in allem die Ehre zu geben, an Gott zu denken, über das nachzudenken, was Gott ihm geschenkt hat mit dem Evangelium. Und so fängt er an, mit der Sexualität einen falschen Umgang zu haben. Er fängt an, sich selbst nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Und ein Mann oder eine Frau, die sich nicht selbst unter der Kontrolle hat, sie fängt an oder er, andere Dinge auszuprobieren, was die Sexualität angeht. Und deswegen gibt es junge Mädchen oder junge Jungs, die zu ihren Eltern sagen, ich bin zwar ein Junge, aber ich fühle mich als Mädchen. Ich kann doch nichts dafür, dass ich als Junge geboren möchte, dass ich als Junge geboren wurde. Ich möchte ein Mädchen sein. Und die Eltern sprechen mit diesem Kind und gehen zum Arzt und lassen sich beraten. Was können wir machen, dass das Geschlecht bei unserem Kind umgewandelt wird? Und andere geben sich hin einem gleichgeschlechtlichen Verkehr. Alles fängt damit an, dass der Mensch aufhört, Gott im Sinn zu behalten. Genau das Gleiche haben wir in Sprüche gelesen. Was sprach Salomo, als er aus dem Fenster herausgeschaut hat? Was hat er gesehen? Einen jungen Mann? Nicht einfach nur einen jungen Mann. Einen jungen Mann, der unverständig ist. Sein Verstand hat ausgeschaltet. Der Weg zum Fall ist so leicht. Es fängt aber an, wenn du Gott nicht mehr in deinem Verstand behältst. Du keine gesunde Beziehung mehr zu Gott hast. Wenn deine einzige Beziehung zu Gott nur einmal im Sonntag ist, in den Gottesdienst zu kommen. Aber über die Woche ehrst du Gott nicht. Du denkst über Gott nicht nach. Du studierst nicht in der Schrift. Du betest nicht. Das Zweite, wenn der Mensch anfängt, er aufhört, Gott im Gedächtnis zu haben, als diese Frau, diese Hure, zu dem jungen Mann gekommen ist, was hat sie gesagt? Sie sagte, ich war Friedensopfer schuldig. Heute habe ich meine Gelübde bezahlt. Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen. Und ich fand dich auch. Dir entgegen, dein Angesicht, dich habe ich gefunden. Und das imponiert einem Menschen, der aufhört, über Gott nachzudenken, der aufhört, über die Stellung, die er selbst vor Gott hat, in seinem Herzen zu bewahren, nämlich, dass er nichts ist. Wenn er aufhört, Gott in seinem Verstand zu behalten, fängt er an, sich an die Stelle Gottes zu stellen und zu sagen, ich bin etwas, ich werde gebraucht, mich muss man suchen. Mich hat man gefunden, ich werde gebraucht. Und das imponiert den Menschen. Und dann gibt er sich dieser Sünde hin und er folgt ihr, wie der Salomo schreibt, wie ein Ochse zur Schlachtbank. Über Homosexualität sagt man, dass es ist eine genetische Neigung. Und damit möchten eben Wissenschaftler oder Biologen solche Menschen entschuldigen und sagen, das ist ganz normal. Wenn ein Mensch homosexuell ist, so kann er ja nichts dafür. Es ist genetisch bedingt. Römer Kapitel 1 zeigt uns deutlich auf, dass jeder Mann dazu neigt, homosexuell zu werden. Jede Frau neigt dazu, lesbisch zu werden. Der Grund ist die Sünde in dem Herzen. Wenn die Sünde haust in dem Herzen und wenn die Sünde deinen Verstand benebelt, wenn du aufhörst, Gott die Ehre zu geben, Gott in deinem Verstand zu behalten, die Ehe aufhörst zu ehren, die Sexualität befleckt wird, so wirst du immer verrückter in deinen Handlungen. Die Sünde wird dich dahin treiben. Die Heimtücke der sexuellen Sünde liegt darin, dass sie an und für sich angenehm ist. Sie ist mit physischen und emotionalen angenehmen Gefühlen verbunden. Und diese Gefühle sind von Gott gegeben. Diese Gefühle sind nicht schlecht. Es sind Gefühle, die Gott dem Mann und der Frau geschenkt hat, für die Ehe. Aber außerhalb der Ehe bringen diese angenehmen Gefühle Bitterkeit und Leid mit sich, die dich und dein ganzes Umfeld verderben. Das hat ja der Salomo ganz deutlich gesagt. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade. Er sagt, warum? Weil sie schon viele auf ihrem Weg getötet hat und sie wird auch dich töten. Sexualität außerhalb der Ehe wird dich verderben. Nicht so, wie wenn du zum Beispiel schwarz fährst mit der Bahn. Deswegen wird Gott beide Sünden richten. Aber die Sünde der Sexualität, wenn sie außerhalb der Ehe betrieben wird, wird dich ganz und gar verderben. Deswegen sagt Salomo hier, Abschluss, ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich und der hinabführt zu den Kammern des Todes. Im Hebräer Kapitel 13, Vers 4 haben wir gelesen, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Wie kannst du das Ehebett unbefleckt halten? Dazu komme ich zum Schluss. Als erstes musst du begreifen, dass der Wunsch nach Sexualität in jedem Menschen vorhanden ist. Das ist nichts Unnatürliches. Gott hat es gegeben. Du musst begreifen, es ist nichts Außergewöhnliches, wenn eines Tages dein Kind von der Schule nach Hause kommt und dir anfängt, unangenehme Fragen zu stellen. Fragen, bei denen du vielleicht rot wirst und versucht bist, die Fragen irgendwie abzuwimmeln, nur damit das Thema nicht angesprochen wird. Das ist der größte Fehler, den Eltern meistens tun. Ausschweigen, sich schämen, Fragen des Kindes unbeantwortet lassen, als Christen undenkbar. Wenn du ihm nicht das biblische Verständnis von der Ehe und von der richtigen Handlung in Bezug auf die Sexualität aufzeigst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass er eines Tages nach Hause kommt und sein Herz mit dem Verständnis, was die Ehe und die Sexualität angeht, mit der Welt gefüllt sein wird. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn bei deinem Kind Gedanken und Wünsche zum Vorschein treten, die genau mit diesem Thema zu tun haben. Das ist nicht ungewöhnlich. Versuche es nicht, ihm diese Gefühle auszutreiben. Das schaffst du nicht, weil Gott es ihm gegeben hat. Es geht nicht darum, das Verlangen auszulöschen. Es geht darum, aufzuzeigen, auf Grundlage der Schrift, auf Grundlage des biblischen Eheverständnisses, wie man dieses Verlangen bis die Zeit kommt, kontrolliert. Das musst du dir selbst bewusst machen und auch deinem Nächsten oder deinem Kind. Um diese Lust zu kontrollieren, gibt es nur einen Ausweg. Du musst Gott in deinem Verstand behalten. Wir haben gelesen im Römerbrief, weil sie von Gott wussten, aber ihm nicht die Ehre gaben, die ihm gebührt. Und weiter stand es, weil sie ihn nicht in ihrem Verstand behielten, hat er sie verwirrt, hat er sie dahingegeben in einen pervertierten Sinn. Es geht nicht um Formalität, dass ich jetzt zu Gott bete und sage, Herr, ich preise dich oder ich lobe dich. Das gehört natürlich auch dazu. Aber Gott die Ehre zu geben, bedeutet, dass Gott dein ganzes Leben, deine Handlungen, deine Worte, deine Taten, deine Wünsche eingenommen hat. Dass dein ganzes Leben von Gott beherrscht wird. Dass Gott Herr über dein Leben geworden ist. Indem Gott Herr über dein Leben geworden ist, indem du dein Leben mit Gott füllst und mit dem Evangelium, blockierst du die schmutzigen Wünsche, die immer noch in deinem Fleisch zu finden sind. Und deswegen führe eine enge Beziehung mit Christus und tränke dich täglich in dem Wort Gottes. Wenn du im und aus dem Evangelium lebst, wirst du durch das Evangelium die Ehe in Ehren und deine Sexualität bewahren. Das ist genau das, was der Schreiber hier sagt. Nachdem er das Evangelium in 12 Kapiteln dargelegt hat, sagt er nun, sollt ihr aber die Ehe in Ehren halten, das Ehebett unbefleckt. Wenn in deinem Verstand nicht Gott und die Prinzipien seines Wortes herrschen, befindest du dich in einer potenziellen Gefahr, früher oder später eine sexuelle Sünde zu begehen. Und denke nicht, dass die Sünde erst mit der Tat entstanden ist. Die Sünde entsteht in deinem Herzen. Es gibt viele Menschen, die es lieben, herum zu fantasieren. Solange es in ihrem Verstand ist. Solange es nur Gedanken sind. Und es gibt sogar Frauen, die nichts dagegen haben, dass ihre Männer Pornografie anschauen. Sie machen ja nichts. Sie begehen ja keinen Ehebruch in der Tat. Sie spielen ja nur mit ihren Gedanken. Jesus Christus hat gesagt, wenn du eine Frau ansiehst, um sie zu begehren, dann hast du Ehebruch in deinem Herzen begangen. Und Gott sagt, dass Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Denk über die Konsequenzen nach, die eine sexuelle Sünde außerhalb der Ehe mit sich bringt. Zerbrochene Familien, zerstörte Kinder, ein durch und durch beflecktes und schuldiges Gewissen. Wie viel Schande bringst du zu dir selbst und in deine Familie? Wie willst du dann noch deine Kinder erziehen? Welche Autorität bleibt dir dann noch? Doch das Schlimmste, was kommt, das Schlimmste ist, du zerstörst damit das Evangelium. Gott hat die Ehe als ein irdisches Bild für die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde gegeben. Was meinst du, warum Gott so hinterher ist, dass die Ehe in Ehren gehalten wird und dass das Ehebett unbefleckt bleibt? Weil Gott mit der Ehe ein irdisches Bild in der Menschheit geschenkt hat, die die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde an den Tag legt und darüber spricht, davon ein Zeugnis ablegt. Im Himmel wird keine Ehe mehr sein. Aber auf der Erde muss das Zeugnis des Evangeliums durch die Ehe verkündigt werden. Und so zerstörst du das Evangelium. Das ist das Schlimmste, was du tust. Und genau das wusste Josef. Als die Frau des Potiphars den jungen Josef verführen wollte, hatte Josef genau wie alle jungen Männer in seinem Alter. Er war nicht komisch. Er hatte genauso wie alle jungen Männer in seinem Alter sexuelle Wünsche. Wenn jemand viele Ausreden gehabt hätte, um eine sexuelle Sünde zu begehen, dann Josef. Weit weg von zu Hause, von seiner Familie verstoßen, als Sklave verkauft in einem fremden Land, verstrickt in Schwierigkeiten, mit keiner Aussicht auf ein gutes Ende. Zumal die Frau ja selbst zu ihm gekommen ist. Ihn trifft ja keine Schuld, er wurde verführt. Er konnte das Gleiche sagen wie Eva. Die Frau des Potiphars hat mich verführt. Josef tat es nicht. Und weißt du warum? Er hatte eine tiefe Überzeugung über Gott, die seine Begierde, die seine Wünsche nach Sexualität blockiert haben, gerade in diesem Moment. Und er sagte, wie sollte ich denn ein so großes Übel tun und sündigen? Josef denkt an die Auswirkung der Sünde. Apostel Paulus sagt in Kolosser Kapitel 3, Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Paulus sagt hier, wir sollen radikal mit dieser Sünde der Sexualität umgehen, wenn sie außerhalb der Ehe geschieht. Und Jesus macht es genauso deutlich, dass es radikal geschehen muss. Wenn dein Auge dich verführt, so reiß es raus. Wenn deine Hand dich verführt, so hau sie ab. Jesus ruft uns nicht dazu auf, unsere Gliedmaßen an unserem Körper zu verstümmeln. Aber er zeigt damit auf, dass wir radikal mit sexuellen Sünden umzugehen haben. Wenn du ein Problem hast mit bestimmten Internetseiten, so sorge dafür, dass sie bei dir gesperrt werden. Verzichte auf die Dinge, die dich verderben. Du weißt ganz genau, was dich in Versuchung verleitet. Verzichte darauf. Hiob hat ein Problem mit seinen Augen gehabt. Er hat immer Frauen hinterhergeschaut. Zumindest lässt es sich erahnen aus seinem Entschluss, den er gefasst hat. Und deswegen hat er gesagt, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Er wusste, was ihn zur Versuchung leitet. Genauso weißt du es. Gehe radikal damit um und trenne dich von den Dingen, die dich zu einer sexuellen Sünde verleiten. Spreche darüber, wenn es sein muss, mit deinem Ehepartner. Teile ihm deine Schwachheit mit, dass er auf dich aufpasst, dass er dich unterstützt. Teile es vielleicht einem gleichgeschlechtlichen Freund mit, damit du etwas Verantwortung spürst, wenn du eine Neigung zu sexuellen Sünde hast. Dann wirst du vielleicht darüber nachdenken, dass dein Freund ja zu dir kommen kann und dich fragen kann, wie sieht es bei dir aus? Wie geht es dir geistlich? So baust du für dich selbst einen gesunden Druck auf, um dich selbst vor einer sexuellen Sünde zu bewahren. Achte genauso auf deine Kinder. Viele Eltern vermuten nicht einmal, was ihre Kinder tun, wenn sie sie mal nicht sehen. Und was die Kinder in der Schule mit ihren Klassenkameraden besprechen. Die Jugend ist heute voll von sexueller Sünde. Niemand ist davor sicher. Und deswegen musst du als ein Christ mit deinem Kind eine solche Beziehung aufbauen, dass er dir sich nicht schämt, seine Gedanken mitzuteilen. Dass er mit dir über Sexualität sprechen kann, wenn er davon mitbekommen hat von seinen Freunden in der Schule. Schließe dich oder schließe dein Kind von diesem Thema nicht aus. Du weißt ganz genau, wann es gesund ist, für ihn oder für sie darüber zu sprechen. Verpasse diesen Augenblick nicht. Zeige deinem Kind auf, lerne ihn mit Sexualität und mit Ehe umzugehen, was Gott damit beabsichtigt hat. Denke nicht, dass ich hier dir eine Moralpredigt halten möchte, die bestimmte Dinge verbieten möchte oder dir etwas deutlich. Ich möchte dir deutlich machen, dass das Evangelium, wenn du das Evangelium verstanden hast, dass es aus dir einen treuen Ehepartner macht und einen Menschen, der seine Sexualität bis zur Ehe und auch in der Ehe weiterhin bewahrt. Für die Ehe. Das Evangelium allein kann dich von dieser Neigung befreien. Es hilft keine Therapie, wenn du schwach in dieser Frage bist. Es helfen keine 10 Schritte zu einem reinen Leben. Das, was hilft, ist das Evangelium. Das Evangelium allein bringt Zufriedenheit. Denn bei einer sexuellen Sünde, die außerhalb der Ehe geschieht, wird ausgedrückt, dass du nicht zufrieden bist mit dem, was du hast. Das Evangelium macht zufrieden. Durch das Evangelium werden deine Gefühle gestillt in Christus. Das musst du lernen. Lerne aus und im Evangelium zu leben. Und auf diese Weise ehre die Ehe, wie Gott sie uns gegeben hat. Und sorge dafür, dass die Sexualität rein gehalten wird. Amen. Wir möchten einen Augenblick der Stille haben und möchte ich abschließen mit Gebet.